Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel.
Herzlich willkommen zu diesem Blick hinter die Kulissen zur Genese der Hörspielserie Die Experten. Das ist ja eine Hörspielserie, die auf einem Roman basiert. Dieser Roman heißt auch Die Experten, ist geschrieben von Merle Kröger, ist von der Kritik in sehr hohen Tönen gelobt worden. Meilenstein der deutschen Literaturgeschichte zum Beispiel hat eine Zeitung geschrieben. Und dass dieser Roman und dieser Stoff so besonders ist, das hat auch damit zu tun, dass der wiederum auf was anderem basiert, nämlich auf einer echten Familiengeschichte, nämlich auf der Familiengeschichte von Stefanie Schulte-Strathaus, die überhaupt den Impuls gegeben hat, das alles zu recherchieren und zu verarbeiten. Und weil die Familiengeschichte und der Roman so eng miteinander verwoben sind, spreche ich jetzt mit Merle Kröger und Stefanie Schulte-Strathaus zusammen. Schön, dass ihr beide da seid.
Ja, hallo.
Hallo.
Vielleicht könnt ihr erstmal noch kurz beschreiben, wie eure Rollenverteilung so ist. Das ist ja auch nicht so ganz gewöhnlich, ne, dass wir eine Autorin haben, Merle Kröger, und dass wir aber auch jemand haben, die sozusagen die eigene Familiengeschichte verarbeitet, Stefanie Schulte-Strathaus. Kann man sagen, das ist euer gemeinsames Buch? Wie würdet ihr das beschreiben?
Also ich beschreibe das eigentlich immer so. Also es ist unsere gemeinsame Reise gewesen zu diesem Buch. Das Buch habe ich geschrieben, klar. Aber der Weg dorthin war ein ganz stark gemeinsamer. Und deswegen kann ich auch die Rollen gar nicht so genau beschreiben, weil das ein vor allem ganz, ganz diskursiver Weg war. Also einer, an dem wir ganz viel miteinander erlebt haben und gesprochen haben.
Ja, für mich ist das jetzt aus der Perspektive des fertigen Buches genauso. Der Weg dahin war natürlich insofern ein bisschen anders, dass ich erstmal alleine war mit der Geschichte und konfrontiert mit allem, was ich erfahren habe über die, nicht nur über meine Familiengeschichte, sondern tatsächlich auch über das, was sich in Ägypten abgespielt hat in der Zeit und sehr schnell in so viel Archivmaterialien und Kontext verwickelt war, dass ich alleine nicht mehr rausgefunden hätte. Und da ich mit dem Werk von Merle Kröger sehr vertraut war, hatte ich den Eindruck, dass ich in gewisser Weise schon drinstecke in einem Projekt von ihr und habe sie dann daraufhin kontaktiert. Und sie ist dann in der Tat auch gleich mit eingestiegen. Und für mich war das eine große Erleichterung, weil es natürlich schon wichtig ist, eine auch ein Distanzverhältnis zur eigenen Geschichte herstellen zu können, wenn da wirklich, wenn man wirklich weit eintauchen möchte. Und insofern war das dann irgendwann sogar nochmal eine Erleichterung ab dem Punkt, wo Merle dann wirklich geschrieben hat, zu sagen, jetzt ist es ihrs.
Ja.
Und ich kann zurücktreten, ja.
Das heißt, es ist wie so ein Sog, in den ihr eigentlich beide reingezogen wurdet. Ja, also du hast den Anstoß gegeben, Stefanie, und dann seid ihr aber beide in diese Recherche eingestiegen. Und wenn ich das richtig weiß, dann hast du natürlich, Stefanie, in deiner Familie vor allem recherchiert und hast diese Elemente mit reingebracht. Und du, Merle, hast dann noch weiter, du hast ja auch mit anderen Menschen gesprochen, die da auch als Experten in Kairo waren und so. Mhm.
Ja, ich durfte aber auch mit Stefanies Familie sprechen. Das war ein ganz wichtiger Teil oder ein ganz wichtiger Anfangsimpuls, dass diese Familie, und das ging weit eben über Stefanie hinaus, waren ihre Tanten, ihre Mutter, ihre Schwester. Diese Familie hat mir ihr Vertrauen geschenkt und mich in ihr Archiv blicken lassen, aber vor allem eben auch teilhaben lassen einfach an den Erinnerungen, die noch da waren, also der Kinder, der damaligen Kinder und heute erwachsenen Frauen vor allem, aber auch Stefanis Onkel haben wir noch getroffen, bevor er verstorben ist. Also ich wurde da in einen Kreis hineingelassen, sehr früh schon, der, glaube ich, eine Menge Mut auch von der Familie erforderte. Da kommt eben jemand mit Stefanie, die vorher niemand kannte, und ja, die wird dann immer mehr zu diesen, ja, zum Teil ja auch wirklich sehr intime Erinnerungen, die sitzt dann halt immer daneben oder hört mit zu. So.
Und das ist für dich als Autorin schon ein ganz schöner Glücksfall, oder? Oder wo war für dich klar, okay, das ist jetzt nicht nur eine spannende Recherche, sondern das wird auch wirklich ein richtig gutes Romanprojekt werden?
Das ist eine gute Frage, wann dieser Punkt ist. Am Anfang bin ich eher intuitiv da mit reingegangen. Stefanie hatte mir diese Geschichte erzählt. Ich fand sie wirklich irre. Ich hatte noch nie davon gehört. Ich wusste selber gar nichts darüber. Ich war auch noch nie in Kairo. Die Konstellation hat mich unglaublich interessiert, weil ich ja oft in meinen Büchern an so Nahtstellen, wo es wirklich kompliziert wird, auch an so Nahtstellen zwischen Nord und Süd mich bewege, wo es tatsächlich sehr komplex wird und es nicht so einfach ist zu sagen, wo hat wer eigentlich welche Interessen, welche Projektionen spielen mit rein, wie sehen wir die anderen, wie werden wir gesehen. All diese Fragen waren da drin. Also als du mir davon erzählt hast, war total klar, ja, das könnte etwas werden. Aber das hat natürlich eine Weile gedauert. Und was dann halt ein ganz wichtiger Schritt war für mich irgendwann, war mir eine Hauptfigur zu erarbeiten. Und da war ziemlich schnell klar, ich kann nicht einen männlichen Ingenieur schreiben. Das kriege ich nicht hin. Und in den Gesprächen aber mit der Mutter von Stefanie und den Tanten habe ich mich immer mehr interessiert für diese Töchterperspektive. Tatsächlich auch, weil das eine ganz besondere ist. Das sind ja Frauen, die sind nach dem Krieg oder im Krieg geboren und in dieses Nachkriegsdeutschland hineingeboren sozusagen. Dann haben die plötzlich diesen Bruch und gehen nach Kairo in eine Welt, die ja auch eine ganz spezielle war für die Experten. Eine sehr luxuriöse Welt, eine sehr privilegierte Welt und dann auch zu einer Zeit, in der Kairo auch, glaube ich, ein ganz besonderer Ort war und Ägypten ein ganz besonderer Ort war. Und dann kommen die wieder zurück und dann ist 68. Und das war dann plötzlich, glaube ich, tatsächlich der Auslöser für mich zu sagen, okay, jetzt kann ich losschreiben.
Das war für dich sozusagen die Aneignung, also auch diese Perspektive der Tochter, das war für dich der Eintritt.
Es war wie so ein Stab, den ich bekommen habe von den ehemaligen Töchtern und wo ich dachte, ja, mit dem kann ich was anfangen, damit kann ich jetzt loslaufen.
Ja, genau. Ja, interessanterweise hatte aber auch der Großvater selber schon Versuche der Fiktionalisierung gemacht. Er hat nämlich nicht nur Briefe hinterlassen und Dokumente, sondern tatsächlich Kurzgeschichten, die er selber geschrieben hat. Nicht nur über die Zeit in Kairo, aber doch vor allem. Und hatte offenbar selber zumindest den Wunsch, daraus Geschichten werden zu lassen. Es ist interessant, sozusagen die verschiedenen Ebenen der Fiktionalisierung da schon mit im Archiv zu haben.
Das finde ich auch, das finde ich total spannend. Also wie überhaupt, also das Aneignen von Geschichte, also von Historie auf so einer fiktionalen Ebene, darüber würde ich auch total gerne mit euch sprechen. Aber vielleicht erstmal auch nochmal zu deiner Arbeit, Merle. Also dieses, oder zu eurer Arbeit, also auch dieses Fiktionalisieren. Das ist ja vielleicht auch was ihr gemeinsam gemacht habt. Das schiebe ich jetzt immer dir zu, Merle. Aber du beschreibst es ja als hybride Dokumentarform irgendwie. Also du fiktionalisierst in die Realität hinein. Kannst du das nochmal genauer beschreiben? Was machst du da?
Also das war schon so, dass ich ja irgendwann durch unsere gemeinsame Recherche, und da waren wir noch sehr nah an dem, was tatsächlich passiert ist, einmal aus diesem Privatarchiv und aus dem, was wir dann so nach und nach zusammengepuzzelt haben, was damals eigentlich passiert ist. Das war ja nicht so einfach und es gab immer wieder Berichte darüber, wie diesen berühmten Spiegelartikel, den Stefanie ziemlich am Anfang ihrer Reise gefunden hat, deutsche Raketen für NASA. Es gab ein paar mehr noch, so Sternberichte und so, aber wenig. Es gab wirklich nicht was irgendwie diese ganze Geschichte mal komplett erzählt hat. Es gibt auch Bücher darüber oder es taucht in Büchern auf. Bücher über den Mossad, Bücher über die Raketenforscher, die Wissenschaftler, deutsche Wissenschaftler, die dann im Ausland gearbeitet haben. Aber nirgendwo so als vollständige Erzählung. Und irgendwann hatte ich quasi einen Ablauf der Ereignisse. Und der setzte sich zusammen aus der Familiengeschichte. Dann und dann sind sie dahin gefahren, das und das ist passiert, dann sind sie wieder zurückgefahren. Und dann hatte ich eine Art Agenda der politischen Ereignisse. Also wir wussten ja, wann sind Bomben gefallen, wann wurde es schwieriger, wann ist in der deutschen Innenpolitik, das haben wir uns, oder konnte man sich ja so nach und nach erarbeiten. Wann wurde im Bundestag darüber gesprochen?
Ja.
Und daraus hat sich ein Bett ergeben und das ist real. Also das ist die reale Abfolge der Ereignisse. Und da habe ich dann versucht, und das ist nicht so einfach, weil man auch gucken muss, dass man sich die Freiheit nicht verstellt, die Freiheit zu schreiben. Da habe ich versucht, dann sozusagen diese Familiengeschichte so einzuweben, die fiktionale Familiengeschichte.
Also es gibt eine echte Familiengeschichte, es gibt die echte Zeitgeschichte und dann hast du aber die Familiengeschichte sozusagen noch ausgeschmückt und sie fiktionalisiert und mit eigenen Szenen, mit eigenen Ideen.
Absolut. Ich habe die Orte auch gewechselt zum Teil. Ich muss ja auch gucken, worüber kann ich schreiben, ne? Also was kann ich schreiben? Wo kann ich schreiben? Welche Orte sind mir nah oder wichtig?
Ja. Und du hast dazu auch geschrieben, dass das ja auch eine wackelige Angelegenheit ist. Dazu hast du noch ein Ausrufezeichen geschrieben, eine wackelige Angelegenheit. Also dieses immer, ich bin jetzt in der Realität unterwegs, aber gleichzeitig erfinde ich hier auch was. Wie viel Fiktion verträgt die Wirklichkeit? Wo sind deine Grenzen?
Es gibt ja diesen finde ich nicht sehr sympathischen Begriff True Crime. Mhm. Und ich bin natürlich genau auf der anderen Seite. Ich wollte nichts nacherzählen, was schon passiert ist. Ich wollte eine reale Ereigniskette nehmen, um bestimmte Fragen zu bearbeiten. Also wie verhält sich eine junge Frau, die da plötzlich reingerät in diese Ereigniskette? Mich hat nicht interessiert, die Ereigniskette nachzuerzählen, sondern was passiert mit einem jungen Menschen, der oder die gerade an der Schwelle auch zum Erwachsenwerden und zur Politisierung steht, aus Deutschland kommt, mit dieser ganzen Kolonialgeschichte ja letztlich auch konfrontiert ist oder dem kolonialen Blick, der damals und auch bis heute noch auf Ägypten ruht, sag ich mal, aus westlicher Sicht. All diese Fragen haben mich beschäftigt und die wollte ich gerne erarbeiten. Das heißt, eine wackelige Angelegenheit ist es in dem Moment, wo ich mich zum Beispiel, das war im Laufe des Schreibens, entschieden habe, Klarnamen zu verwenden für bestimmte Persönlichkeiten. Mhm. Einfach auch, um auf bestimmte Quellen zurückgreifen zu können. Mhm. Und bestimmte Leute auch einfach beim Namen zu nennen. Also die dort Raketen gebaut haben zum Beispiel.
Ja, ja. Wo es dann eben, da ist es dann klar dokumentarisch sozusagen. Ja. Und es verschwimmt aber dann so, was eben wackelig ist. Und wie hast du das dann entschieden? Wer wird mit Klarnamen genannt und wen fiktionalisierst du?
Das war eigentlich ziemlich schnell klar. Alle, die in der Familiengeschichte eine Rolle spielen und auch drumherum, also die quasi aktiv in der Handlung drin sind, sind fiktionale Personen. Mhm. Und alle, die darum herum quasi ihre Arbeit tun, die sind dokumentarisch.
Ja, also alle auf der Ebene der Zeitgeschichte sozusagen sind dokumentarisch.
Ja. Die Entscheidungsträger und Trägerinnen vor allem auch, ne? Mhm. Das wollte ich schon auch benennen, ja.
Ja. Du beschreibst es so schön, Stefanie, in deinem Essay, der ja am Ende des Buchs zu finden ist, die Kairo-Decke, wo du nochmal schilderst, wie du selber nach Kairo gekommen bist und angefangen hast, in deiner Familiengeschichte zu recherchieren. Und da beschreibst du, wie du irgendwann vor dieser Spiegelausgabe stehst mit diesem Titel Deutsche Raketen für NASA und du so lange da stehst und darüber nachdenkst und versuchst zu kapieren, dass das mit deiner Geschichte zu tun hat. Wie ist es denn jetzt für dich? Also das ist Teil deiner Geschichte, jetzt gibt es diese Geschichte fiktionalisiert, also deine Familiengeschichte als Roman ist aber nicht so richtig deine Familiengeschichte. Was tut es mit deiner eigenen Biografie?
Ja, ich habe schon vorher eigentlich schon immer, auch schon in meiner Jugend, viel darüber nachgedacht, warum wir nicht lernen, damit umzugehen oder wie man damit umgeht, dass unsere Familiengeschichten in Deutschland so sehr Teil sind der deutschen Geschichte, und zwar wirklich auf einer persönlichen Ebene. Ich fand, dass die jenseits natürlich der vielen der intensiven Aufarbeitung genau dieser Punkt dann doch immer sehr stark zu kurz gekommen ist. Also wir haben einfach nichts an die Hand bekommen. Wie macht man das? Wie fragt man die Eltern und die Großeltern? Insofern war auch ich eine, wie wahrscheinlich viele, die lange durchs Leben gegangen ist, mit dem Gefühl, da ist was und ich müsste da eigentlich ran, aber ich weiß nicht wie. Und dann kam dieses Thema auf. In der Zeit hatte ich tatsächlich auch nicht den engsten Kontakt mit meiner Familie. Und ich habe auch viel darüber nachgedacht, wie sehr auch sowas davon geprägt ist, dass eben Geschichte zu erzählen innerhalb von Familien eine solche Belastung darstellt, dass man sich vielleicht auch mal ein bisschen aus dem Weg geht. Oder so. Und, also ganz allgemein, jetzt gar nicht mal nur bei uns. Im Gegenteil, bei uns haben wir dann festgestellt, ist tatsächlich eine große Offenheit in der Familie. Ja. Aber trotzdem wurde nicht drüber gesprochen. Und das war dann irgendwie sehr, sehr schön, wie das dann sozusagen zu einem Familiendiskurs werden konnte. Einerseits und andererseits muss ich aber auch sagen, was mir sehr geholfen hat, weil ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, was ich wirklich gelernt habe durch dieses Projekt, aber vor allem auch dadurch, dass ich über dieses Projekt oder mit diesem Projekt auch in gewisser Weise ein Zweitleben in Kairo begonnen habe. Wenn man viel woanders lebt dann oder sich aufhält, dann merkt man natürlich auch, wie stark in fast allen Ländern dieser Welt Familiengeschichte und politische Geschichte miteinander verwoben sind und wie untrennbar die fast überall miteinander verbunden sind. Und dass also das konkrete politische Umfeld und die jeweilige familiäre Situation, das ist ein ziemliches Privileg, ein Luxus, das wir hier erlebt haben, dass wir das geschafft haben, über so viele Jahrzehnte so zu trennen, das so aufzuspalten. Und da habe ich in Kairo dann, das habe ich wirklich in Kairo gelernt, die Widersprüche, die sich daraus ergeben und auch die Dinge, die schwer zu ertragen sind, die unauflösbaren Fragestellungen einfach auszuhalten. Das vor allem, also nicht die zu ignorieren, sondern sie zu sehen und auszuhalten und weiterzugehen. Und das habe ich in Kairo gelernt und dann nochmal mehr mit diesem Projekt.
Ich finde, also für mich zeichnet es auch den Roman total aus, also dieses Aushalten, dieses eben nicht klar von vornherein, okay, das sind jetzt die Bösen und hier sind die Opfer und so, sondern das ist ja immer, es wird nie, genau, also man bewegt sich da durch und man muss durch diese Unübersichtlichkeit durch und das wird einfach auch so stehen gelassen. Das finde ich, also das finde ich total stark. Aber ich finde es auch, also jetzt nochmal die Frage an dich, Merde, so dramaturgisch finde ich das aber total auch, also wie macht man das? Ein Thriller, der, also können wir auch nochmal drüber sprechen, ob es wirklich ein Thriller ist, aber es ist ja eine spannende Geschichte, die einen packt, die zieht mich total rein und gleichzeitig hat sie so eine komplexe Unübersichtlichkeit, was ja eigentlich erstmal ein Widerspruch ist, finde ich, aber beides funktioniert. Wie bist du da rangegangen, Unübersichtlichkeit und dramaturgischer Zug?
Interessant, ja, ich sehe mich eigentlich als Dramaturgin in meinem beruflichen Alltag sehr viel unterwegs sein und vielleicht ist das einfach eine totale Herausforderung gewesen. Ich glaube aber, dass Geschichte eigentlich so ist. Ich meine, wenn wir jetzt heute mal in die Welt gucken, jetzt heute, am heutigen Tage, dann ist die mindestens genauso kompliziert und widersprüchlich und unauflösbar widersprüchlich, wie Stefanie das gerade beschrieben hat. Und ich glaube, dass sie das eben immer war. Aber dass Geschichte oder die Konstruktion von Geschichte eben ganz stark davon abhängt, wer die erzählt, wer vereinfacht, wer fiktionalisiert quasi die Situation von damals in etwas, was wir dann als Geschichte lesen oder hören und von dem wir dann erwarten, dass es irgendwie eindeutig ist. Und das war aber nicht eindeutig, war es nie. Und wenn du in die BND-Akten guckst, von denen ich mir tatsächlich erwartet hatte, nochmal so eine Wahrheit hinter der komplizierten Situation zu finden, dann siehst du, dass auch die nur mit der eigenen Widersprüchlichkeit zu tun hatten. Die haben irgendwas recherchiert, dann ist es eine Sackgasse, dann haben sie irgendwo anders reingeschaut. Auch die, von denen man denkt, die sind Geheimnisse, da sind Geheimnisse irgendwo in diesen Akten versteckt. Das mag sein, aber ich glaube, dass sich grundsätzlich für mich vor allem die Erkenntnis eingestellt hat, dass es nicht diese eine Wahrheit gibt, diese eine historische Konstruktion von. Und das finde ich auch wirklich, das geht ja auch weit über diese Geschichte hinaus.
Absolut.
Weil das ist auch was ich beim Schreiben sich dann eingestellt hat, weil klar, das war dann auch die Zeit, wo Trump regiert hat und wo es immer ging um diese ganzen Fragen von Fake News. Und wir müssen uns ja heute dauernd damit auseinandersetzen, dass uns irgendjemand irgendwas erzählt und du keine Ahnung hast. Du hast zwar unglaublich viel Zugang zu Informationen, aber wer spricht da eigentlich und worüber und aus welchem Interesse? Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Fazit auch von diesem Buch. Und deswegen haben wir auch, und da hat Stefanie mich einfach wahnsinnig unterstützt, ich weiß nicht, ob ich das alleine hingekriegt hätte, sozusagen dem Zug der Dramaturgie mich zu widersetzen und zu sagen, nein, wir müssen diese Komplexität aushalten. Nur dann wird es ein guter Roman.
Ja.
Oder nur dann wird es ein gutes Buch, ein guter Stoff. Oder dann sind wir dem auch gerecht geworden oder so.
Weil es ja auch ein dokumentarischer Roman ist.
Absolut,
ne?
Ja.
Und das Aushalten hat sich dann natürlich auch wiederum darauf bezogen, die Fiktionalisierung auszuhalten. Also der Roman hat sich dann immer weiter wegbewegt von der Familie. Und das mussten auch meine Familienangehörigen aushalten, die dann sagten, aber die Person war doch gar nicht so und so. Und wir dann immer sagen mussten, nee, ab jetzt ist Fiktionalisierung. Das geht jetzt darüber hinaus. Und das war auch ein Prozess des Aushaltens. Ja.
Kann ich total.
Den wir aber zum Glück, also ich fand den sehr hilfreich.
Ja, total. Und deine Familie auch? Oder sind die auch, also wie stehen die zu dieser Geschichte?
Ich glaube insgesamt ähnlich wie ich. Ja. Ich glaube, dass die alle sehr angetan sind von dem Ergebnis und dann auch erst richtig verstanden haben, warum das passieren musste, also warum das auf diese Art und Weise geschehen musste. Das ist sicherlich, je nachdem auch aus welcher Generation, an manchen Stellen auch mit ein bisschen Schmerzen verbunden gewesen. Die eigene Mutter in einer Art und Weise dargestellt zu haben, die vielleicht doch nicht ganz so extrem war oder auch gerade bei der oder bei anderen Figuren, wo dann die Fiktionalisierung sehr weit ging. Vom Ergebnis her betrachtet, glaube ich, sind sich alle einig, dass das wichtig war.
Ja, ja, eine gelungene, wackelige Angelegenheit.
Genau.
Aber das ist jetzt schon, also so wie du das jetzt gerade, wie ihr das beschrieben habt, mit diesem, also es hat auch damit zu tun, das ist ja wie ein Privileg, dass ihr das zum ersten Mal so voll erzählt. Also wie du vorhin beschrieben hast, Mert, es gibt es nirgends als Geschichte so diese Raketenbauer da in Kairo, sondern ihr erzählt es jetzt zum ersten Mal und habt deshalb, ihr müsst jetzt keiner Deutungshoheit folgen, die irgendjemand schon mal festgelegt hat, sondern ihr könnt die Widersprüche stehen lassen. Das ist ja nicht so einfach, wie wenn man irgendwas erzählt, was schon 300 Mal aus einer bestimmten Perspektive erzählt worden ist.
Das ist richtig. Ich meine, es gibt natürlich irgendwie, es gibt Erzählungen, ganz mächtige Erzählungen auch. Es gab zum Beispiel einen Film von Kerstin Schüssler, den ich sehr schätze, auf Spiegel TV, der versucht hat, dieses ganze komplexe Gefüge einmal aufzudröseln, und zwar nachdem das Buch rausgekommen ist, Der Schattenkrieg von Ronen Bergman, das ist ein israelischer Autor, der sehr viel Zugang zu Mossad-Akten hatte, und auch dieses ist ein ganz kleines Kapitel in diesem dicken Wälzer. Es gibt natürlich auch Deutungshoheit des BND. Also das war sehr interessant. Wir hatten einfach die Möglichkeit, mit dem Chefhistoriker Bodo Hechelhammer vom BND vorab zu sprechen. Sonst hätte sich das auch viel länger hingezogen und es wäre viel komplizierter gewesen, höchstwahrscheinlich da reinzukommen. Und auch der sagt natürlich, das ist ja nicht ein Archiv wie eine Bibliothek, wo man reingeht und dann steht da A bis Z, ah ja, 1962 so, sondern das ist ein Archiv, wenn Leute nicht wollten, dass irgendwas gefunden wird, dann haben die das einfach versteckt. So hat er mir das beschrieben und dann findet es wahrscheinlich niemals jemand wieder. Wenn die Leute, die mir die Akten gegeben haben, nicht wollten, dass ich eine Akte, die da auch noch liegt, sehe, dann hätten die es einfach tun können. Es gibt sehr viele Erzählungen und Erzählhoheiten, glaube ich, in so einem Gefüge. Das heißt, du musst dich irgendwann entscheiden. Und ich wollte mich einfach für die möglichst komplizierte und komplexe Methode entscheiden. Und das war nicht immer einfach. Und da muss ich sagen, hat Stefanie mich einfach total unterstützt drin, das auszuhalten. Weil ich finde, das ist auch emotional nicht so leicht auszuhalten. Es ist jetzt so ein bisschen aus dem... Ich will mich auch nicht beschweren. Ich glaube, ich bin sehr privilegiert, solche Bücher schreiben zu dürfen. Aber es zieht natürlich zur Klarheit, wenn du weißt, was ich meine.
Ja,
also
genau.
Es zieht einen dahin zu sagen, ach komm, wenn da jetzt so ein bisschen, noch ein bisschen drehen, dann haben wir doch unsere.
Dann ist das schon. Dann ist der Böse und dann können wir auf den so einschießen und so. Aber das Buch hat ja trotzdem eine Haltung. Es ist ja auch, wenn es das nicht macht, ist ja klar, dass es eine Haltung hat und dass es jetzt nicht false balance mäßig irgendwie, naja, es gibt die Perspektive sondern es benennt die Dinge schon beim Namen.
Ich glaube auch, dass wir eine klare Haltung haben, also einzeln natürlich, aber die auch immer wieder miteinander verhandelt haben.
Ja, also da merkt man natürlich, dass ihr euch da ganz viel mit auseinandergesetzt habt und dass ihr einen sehr weiten Blick habt auf die Geschehnisse. Und also spannend finde ich nochmal, das sind Geschehnisse, aber es ist auch eine erfundene Geschichte. Und ich habe mich gefragt, also man hätte das Ganze ja auch als reine Recherchearbeit, als irgendwie Dokumentarfilm oder journalistische Arbeit oder so, hätte man das ja auch umsetzen können. Ihr habt das aber als Roman gemacht und das ist ein Roman, aus dem man trotzdem viel verstehen kann. Und ich habe mich gefragt, was trägt das Fiktionale dazu bei, wenn es darum geht, Historisches, wirklich Geschehenes besser zu verstehen?
Ich glaube, das ist eine Verlängerung von einem Raum. Also es ist eine Verlängerung und Verdichtung von einem Denkraum. Und den haben wir uns quasi genommen damit, wenn du weißt, was ich meine. Ich finde, in der Fiktionalisierung kann man Dinge verlängern und verdichten und sie auf so einen Punkt bringen, der... Mit dem wir dann leichter umgehen können oder besser umgehen können. Weil es wie sich in die Zukunft verlängert. Ich habe mir ja vorgestellt, was ist aus dieser Rita geworden, nachdem das Buch zu Ende ist. Das war für mich immer ganz wichtig.
Ja.
Wie ist das Leben von Rita weitergegangen? Und von da aus zurückzugucken auf diesen Moment in ihrem Leben. Und dafür brauche ich einen so intensiven Zugang zu einer Person, das würde ich von einer realen Frau nicht erwarten wollen und können. Und die gäbe es auch gar nicht in der Form. Es gab diese wunderbaren Zeitzeuginnen in der Familie, die so viel mit mir geteilt haben, wirklich viel. Briefe, die ich lesen durfte, Fotos, die ich anschauen durfte. Aber Rita kenne ich natürlich noch viel besser, weil ich sie erfunden habe. Und damit gibt sie mir diese Verlängerung in die Hand.
Würdest du sagen, das ist eigentlich auch ein sehr kraftvolles, auch ein wichtiges Tool zum Verstehen von Geschichte und auch Gegenwart? Also dieses selber verlängern, sich selber aneignen, selber da eine eigene, auch fantastische Perspektive drin zu finden?
Ja, ich finde schon. Also ich finde, dass es hilft. Und ich glaube, dass Stefanie hat diesen wunderbaren Ausspruch, den ich echt sehr, sehr gerne zitiere, geprägt. Filme können auch Freunde sein, sie können unsere Freunde sein, sie können auch miteinander Freunde sein. Und ich finde, für Bücher gilt das auch, auch für Romane. Für mich ist jedes Buch wirklich wie eine intensive Freundschaft. Und wenn die dann noch so über Bande spielt und da noch Personen, in dem Fall Stefanie, beteiligt sind, dann umso besser. Dann ist es nicht so einsam.
Ich denke aber auch, dass Fiktionalisierung auch noch die Möglichkeit gibt, Strukturen, das Strukturelle, was bestimmten konkreten Ereignissen oder auch Charakteren zugrunde liegt, zum Ausdruck zu bringen. Denn, und das ist ja gerade, das ist ja dann sehr wichtig, wenn es darum geht, das Private und das Politische in ein Verhältnis zu setzen. Das ist dann manchmal, ohne jetzt der Notwendigkeit von wirklich sehr, sehr genauer Recherche, also ohne die Notwendigkeit absprechen zu wollen, gibt es ja doch auch die Ebene, in der es dann erst interessant wird, wenn das Konkrete aufgeht in etwas Größerem, in etwas Strukturellem, was dann die Geschichte so hat werden lassen, wie sie war. Und das ist natürlich durch eine Fiktionalisierung leichter machbar, das herauszuarbeiten.
Genau, das zieht sich dann zusammen und da kommen wir auch gleich auf den Thriller. Ich greife jetzt der Frage einfach mal vor.
Genau. Ich kenne Leute, die legen das Buch auf die Seite. Ich hatte das kürzlich Besuch bei mir zu Hause, haben das Buch gesehen. Ah, ein Thriller. Okay, da habe ich jetzt keine Lust drauf.
Genau. Oder, ich lese eigentlich nur richtige Krimis, tut mir leid.
Ja, genau, ist doch gar kein Thriller. Der ist doch gar nicht so packend.
Ich finde, dass diese Spannungsliteratur, und da kommt noch eine Person ins Spiel, nämlich der Herausgeber von dem Buch, Thomas Wörtje, mit dem Stefanie und ich ebenfalls sehr viel gesprochen haben, auch schon im Werden des Buches. Und das teile ich mit Thomas wirklich. Ich finde, dass Spannungsliteratur tatsächlich das ganz besondere Privileg hat, wenn man sich damit schriftstellerisch befasst, systemische Gewalt und strukturelle Gewalt aufzudecken. Alles andere interessiert mich nicht an diesem Genre. Aber das interessiert mich so sehr, dass ich mich auch immer wieder damit befasse. Im Französischen gibt es ja dieses schöne Wort Roman noir, also ein schwarzer, ein dunkler, dunkle Literatur. Und ich finde, das trifft es eigentlich ziemlich genau. Spannend. Und da geht es eben im besten Fall tatsächlich darum, die Gewalt aufzudecken, die sich nicht lösen lässt dadurch, dass dann jemand sich auf die Suche macht und die Welt wieder heile macht. Weil das gelingt ja auch Rita überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also die versucht eine Haltung zu finden, die versucht eine Position einzunehmen, aber sie kann nichts kitten, also sie kann es nicht wieder heile machen.
Jetzt haben wir ja noch eine neue Form. Also wir haben erst die Familiengeschichte, dann haben wir daraus den Roman und jetzt gibt es diese Hörspielserie. Wisst ihr noch, als ihr darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es eine Hörspielserie geben soll, was euer Gedanke da war? Was war eure Reaktion? Ah, perfekt, das eignet sich doch super, oder was? Hörspiel? Nee.
Bei mir war es nicht das erste Mal, also es ist nicht das erste Buch, was adaptiert wurde. Und ich bin immer erstmal recht vorsichtig, weil ich mich frage, wie kann das sein, 700 Seiten in irgendeine verkürzte, adaptierte Form zu bringen.
Ja.
Und die zweite Reaktion, die ich dann habe, ist in der Regel, okay, dann ist es aber auch wirklich ein anderes Projekt und ich nehme mich raus, ich halte mich zurück. In dem Fall haben wir uns zweimal mit den Leuten getroffen, die sozusagen dieses Projekt begleitet haben Seite des Radios und das war auch gut, glaube ich.
Ja, das waren die zwei Redakteurinnen und Dramaturginnen von dieser Hörspielserie, also Julia Gabel und Katrin Moll, die dieses ganze Projekt überhaupt erst ins Laufen gebracht haben. Wie war das denn für dich, Stefanie, zu hören, dass da ein Hörspiel draus werden soll?
Ich war vor allem total gespannt, also neugierig, wie kann das sein? Aber für mich war es ja sozusagen schon das zweite Mal etwas abzugeben.
Ne? Ja,
das
war, genau.
Ich hatte das ja schon mal und insofern, ja. Und das hat mir daran auch gefallen, ja, die Idee einfach, dass man sozusagen etwas in die Welt setzt und dann geht es über in andere Hände, in andere Köpfe. Es entsteht etwas Neues daraus. Und das war so eine Mischung aus, ja, vielleicht eine angespannte Vorfreude, Neugier, ein bisschen Angst.
Also ich bin sehr dankbar, dass es kein Film ist. Also weil wir beide kommen vom Film, Stefanie und ich, und da wären wir, glaube ich, nochmal viel ängstlicher gewesen.
Ja.
Und Radio finde ich eine unheimlich schöne Form. Also Hörspiel ist was, da kenne ich mich nicht mit aus, es ist gut. Und es ist ja trotzdem was, was auch im Kopf stattfindet, ähnlich wie so ein Buch.
Total, ja. Total. Und ich finde eine ganz spannende Sache an diesem Hörspiel, ihr habt es nicht komplett gehört, aber ihr konntet zumindest reinhören.
Genau.
Ich finde es total spannend, wie da auch da, wie ja im Roman auch, also Doku und Fiktion zusammenkommen. Und in diesem Hörspiel ja auch nochmal, also auch sehr eklatant, weil diese O-Töne so wupp, die ploppen so raus. Und man merkt so, oh, das ist jetzt jetzt bin ich woanders hier. Jetzt ist es wirklich 50er Jahre, das ist jetzt kein Hörspiel mehr, sondern ich höre ja ein Zeitdokument. Und dann ist es so, genau, also das Dokumentarische, die Wirklichkeit, die spratzt da voll rein. Mhm. Vielleicht noch stärker als in dem Roman. Ich weiß nicht, wie ihr das wahrnehmt, weil das so sinnlich ist. Also für mich, weil ich das so richtig höre. Oh, das ist jetzt, ich höre 50er Jahre. Das ist einfach von der Textur, ist das 50er Jahre oder so. Wie habt ihr das wahrgenommen oder diesen Unterschied auch, dieses Verhältnis zwischen Archivmaterial im Roman und Archivmaterial im Hörspiel?
Also ich finde,
fang du mal
ich
an.
Finde, wenn so, was du gerade gesagt hast, wie das Dokumentarische noch stärker hervortritt, das habe ich sehr stark auch für das Fiktionale so erlebt, dass auch das eine starke Zuspitzung erfährt nochmal, die Fiktionalisierung. Aber es ist für mich dann schon etwas wirklich was anderes als das Buch, was das Verhältnis von dokumentarischen Fiktiven betrifft, weil das die Hybridität ist hörbarer, ich wollte gerade sagen sichtbarer, aber in dem Fall ja hörbarer.
Ja.
Also dass es tatsächlich so diese beiden Ebenen gibt, während ich im Buch den Eindruck habe, es ist nochmal, die 700 Seiten habe ich gelesen, ich bin noch nicht viel gehört, aber da ist es noch, gerade weil man eben keine Sinnlichkeit dabei hat, keine Töne, das ist nochmal sehr viel verschachtelter, verwobener ist falsch, wie soll ich sagen, nochmal stärker ineinander übergeht und weniger auflösbar
wirkt. Ja.
Naja, wir haben das ja auch bewusst im Text so gehalten, dass es alles Text ist. Also der soll gar nicht so unterscheidbar sein. Ne? Also du musst dir das irgendwie selber erarbeiten, was ist Quelle, was ist Dialog, was ist Fiktion, was ist Klarname. Und im Hörspiel wird es natürlich deutlicher, muss es vermutlich auch.
Ja.
Was ich irre fand, ist klar, Adenauer, auf einmal spricht er. Oder Eugen Sänger, all die Leute, mit denen ich mich da irgendwie über Jahre beschäftigt habe, auf einmal sprechen die in echt. Das finde ich schon toll. Natürlich kannst du auch sozusagen die Playlist, also in dem Buch gibt es ja wie so eine Art musikalische Parallelerzählung, also über Songs. Und das kann man natürlich viel mehr aufgreifen. Und so, das finde ich auch toll und sehr sinnlich. Bei anderen Dingen, wenn es jetzt zum Beispiel darum geht, Ankunft in Kairo, wir hören den Murzin, weiß ich nicht. Mhm. Also das ist natürlich, wir hören ja auch keine Blaskapelle. Also da wird die Blickrichtung auch klarer. Ne? Wir hören keine Blaskapelle, wenn wir uns ganz am Anfang in Bayern oder Glocken.
Ja, ja.
Ich glaube jedenfalls nicht, dass ich Glocken gehört hätte. Nee,
wahrscheinlich nicht.
Nee, das ist einfach halt, das fixiert die Blickrichtung wieder so stark, dass wir von hier aus nach Kairo gucken. Das haben die Experten natürlich auch getan. Aber in der Arbeit an dem Buch versuche ich natürlich schon, und das habe ich eben ganz doll auch der Auseinandersetzung mit Kairo durch Stefanis Augen zu verdanken, auch mal gegenzubürsten, ne? Auch mal zu gucken, wie gucken eigentlich, was ist da, was gibt es für gegenläufige Blickrichtungen und wie können wir die auch zum Teil dieses Buches werden lassen. Auch wenn ganz klar ist, ich erzähle eine deutsche Familiengeschichte, dann trotzdem nicht nur diese Blickrichtung zu haben.
Ja. Und also ihr könnt euch dann das Gespräch irgendwann anhören mit der Regisseurin und mit dem Toningenieur, die natürlich auch beschreiben, wie viele Gedanken sie sich darüber gemacht haben und wie sie gerade den Muezzin so wenig wie möglich irgendwie eigentlich eingesetzt haben. Du hast ihn da jetzt erkannt und gehört, das hat ihn gebraucht, aber sie haben da viel drüber nachgedacht, wie stellen wir das da, ohne eben genau auf so eine Blaskapelle, also ohne jetzt so dieses hier Klischee, so zack, sondern naja, das ist also total spannend zu hören, wie wird Kairo dargestellt, wie stellt man so eine Stadt dar und dann auch noch 60er Jahre.
Und dann noch damals, ne, wo Kairo, glaube ich, auch tonlich wahrscheinlich ganz anders klang als heute und auch eine ganz andere, eine ganz andere Welthaltigkeit, sag ich mal jetzt, hatte.
Ja.
Also es war einfach so ein ganz wichtiges Zentrum. Mhm.
Ja, also ich kann aus meiner Perspektive sagen, dass, also mich hat es total gepackt, auch als Hörspiel. Also ich finde es total toll, super Musik und ganz feine, vielschichtige Sounds. Schön. Und tolle DarstellerInnen. Also,
das wollte ich auch noch sagen. Rita und Kai haben mir gut gefallen. Das ist toll, wenn zwei Figuren, die du dir ausgedacht hast, plötzlich.
Dann sprechen die plötzlich.
Als zum Leben erwachen. Das hat mich richtig mitgenommen. Ja. Also das fand ich sehr, sehr schön und irgendwie auch liebevoll gemacht und das ist wie ein Geschenk, was ich kriege.
Auch Pünktchen.
Pünktchen hat mir auch sehr gefallen. Oh, alle so. Oh, Papa. Nee, sehr schön.
Ja, toll. Zum Schluss würde mich noch interessieren, weil ihr im Vorgespräch angedeutet habt, dass ihr auch nach Kairo fahrt und dort auch lesen werdet, ne? Hast du erzählt?
Genau, ja, endlich. Es war ein bisschen unglücklich, weil das Erscheinen des Buches mitten in die Corona-Zeit fiel und wir dann auch viel weniger damit touren konnten, beide zusammen oder einzeln, als wir uns das gewünscht hätten. Und jetzt im Herbst fahren wir damit nach Kairo.
Und was erwartet ihr da? Also ist es dann vor allem deutsches Publikum oder sind da auch viele Ägypter?
Ich hoffe nicht.
Also du hast ja auch schon erzählt, Stefanie, dass es da auch ein bisschen, also dass es da Leute gab, die so ein bisschen gesagt haben, nee, ist auch vermintes Gebiet und irgendwie da sollte man eigentlich gar nicht so rein.
Ich glaube nicht, dass die kommen.
Die kommen wahrscheinlich nicht, ne? Also, aber was für ein Interesse gibt es aus ägyptischer Perspektive? Das ist schwer zusammenzufassen, ne? Aber was erwartet ihr?
Also was mir jetzt erstmal ganz, ganz wichtig ist, das Buch gibt es ja nur auf Deutsch. Und meine ganzen FreundInnen in Kairo haben natürlich massiv mitgewirkt. Die haben mich so unterstützt und das sind enge Freundschaften, und es tut mir sehr weh, dass sie das Buch noch nicht lesen konnten bislang. Das heißt, ich freue mich sehr, dass eben die Teile, die wir lesen, zumindest jetzt übersetzt werden für diese Veranstaltung. Mhm. Wir lesen dann zwar in Deutsch, aber es gibt den Text eben auch in Arabisch. Mhm. Aber natürlich ist auch darüber hinaus die Situation in Kairo nicht einfach. Es findet natürlich im Goethe-Institut statt und ich habe in Kairo es immer erlebt, dass Themen, die sich vor allem mit der Geschichte des Landes befassen, sehr intensiv diskutiert werden, sehr viele Fragen gestellt werden. Das ist wirklich eine, wie soll ich sagen, ja, einen starken Willen zum Austausch gibt und zur Diskussion. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
Ja, ich freue mich sehr, dass wir das im Austausch mit Leuten, die auch für eine bestimmte Szene stehen, ja auch in der Community, dass wir es mit denen auch diskursiv dann da gestalten können, diesen Abend und nicht nur unser Vorlese Ding da durchziehen, sondern dass wir quasi das nutzen als einen Anlass, um diese Geschichte von beiden Seiten aus zu diskutieren. Das ist toll.
Ja, super spannend, dann auch in Kairo in die Diskussion zu gehen und über diese Geschichte zu sprechen, wie wir das jetzt auch gemacht haben hier. Vielen herzlichen Dank euch zwei, Merle Krüger und Stefanie Schulte-Strathaus, die zwei Urheberinnen sozusagen dieses Romans, die Experten. Herzlichen Dank euch zwei.
Wir danken.
Danke dir.
Ja, das ist der Ursprung dieser Hörspielserie, diese Recherche und dieser Roman von Merle Krüger und Stefanie Schulte-Strathaus. Und wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie aus diesem Roman die Hörspielserie geworden ist, wie zum Beispiel diese Verwandlung stattgefunden hat, wie macht man aus knapp 700 Seiten Roman ein Hörspielmanuskript und wie entsteht daraus dann das Akustische, wie funktioniert die Arbeit mit den SchauspielerInnen, mit den ganzen Tönen, mit dem Material. Sie finden weitere Gespräche zur Entstehung von dieser Serie in unserem Deutschlandfunk Kultur Krimi Podcast oder auch auf Hörspiel und Feature.de, wo natürlich auch alle 5 Folgen von dieser Serie die Experten zu finden sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin Massimo Maio.